Guten Abend. Wir haben heute wieder zuerst einige Fragen, die wir noch, das heißt, eine Frage möchte ich eingehen, auf eine Frage jetzt und auf eine Frage in der zweiten Stunde. Das eine geht über das Zungenreden und wir kommen ja ohnehin zu den Gnadengaben heute. Da kann man das daran besprechen. Eine Frage ging noch ein. Da geht es um Ananias und Sapphira. Warum hat der Herr sie getötet oder weggenommen? Und warum hat der Heilige Geist ihnen, also warum hat der Heilige Geist ihnen nicht geholfen? Hätte ihnen nicht helfen müssen? Nun, das ist in Apostelgeschichte 5. Gottes Handeln ist ja immer richtig. Gottes Handeln ist immer gut. Folglich war das kein Fehler, was Gott getan hat. Das können wir voraussetzen. Also Gott macht keine Fehler. Er ist ein guter Gott und von ihm kommt nur Gutes. Es war also richtig, hier mit dem strengen Gericht einzugreifen und hier also, dass sie gestorben sind, Ananias und Sapphira. Und es hatte große, gute Auswirkungen. Dort heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 11, es kam eine große Furcht auf die ganze Gemeinde und auf alle, die dieses hörten. Also von daher wissen wir schon, Gott hat also richtig gehandelt und es war mit guten Auswirkungen. Gott hat hier ein Exempel gesetzt. Es waren zwei Menschen, die, es heißt hier, die ihr Herz wurde von Satan erfüllt und sie haben den Heiligen Geist belogen in Vers 3. Dann heißt es, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott, Vers 4 am Ende. Und Vers 9, was war der Grund, dass unter euch vereinbart wurde, den Geist des Herrn zu versuchen? Also die Sünde von Ananias und Sapphira war, dass sie Gott belogen haben und damit haben sie auch den Heiligen Geist belogen. Der Heilige Geist ist gerade der, der ihnen helfen wollte, der sie auch überführen wollte im Gewissen, ihnen zeigen wollte, das ist Heuchelei und Lüge und Betrug, was ihr macht. Und sie haben sich nicht helfen lassen. Und dann hat Gott ein ernstes Gericht geschickt, auch als ganz, das war ja die erste offensichtliche Sünde, die hier so geschah nach Pfingsten. Und damit hat er ein Zeichen gesetzt, und was es heißt, gegen Gott zu arbeiten und gegen Gott zu heucheln. Von daher, wir können das nur so akzeptieren, wie es hier steht. Mehr können wir hier nicht sagen und es war richtig. Manchmal handelt Gott sehr schnell mit Gericht, aber sie hatten ja, der Heilige Geist hatte ja schon an ihnen wirken wollen, an ihrem Gewissen. Der Heilige Geist ist immer der, der uns überführen möchte im Gewissen. Und es ist eine ernste Sache zu dem Heiligen Geist, der uns helfen möchte, zu sagen, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht. Also wenn ich zu meinem Sohn sage, er soll etwas nicht tun, und er wäre zum Beispiel jetzt 18 oder 20 Jahre alt und sagt, Vater, ich will deine Hilfe nicht, ich brauche das nicht, mir ist es egal, was du sagst, dann kann ich ihm nicht weiterhelfen. Soweit jetzt diese eine Frage. Zum Thema wollen wir heute Römer 12 lesen, Römer 12, Vers 3, die Gnadengaben. Denn ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, dass es sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, als zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, besonnen zu sein oder eine gesunde Haltung einzunehmen, kann man hier übersetzen, gesunden Sinnes zu sein. So wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zugeteilt hat oder des Vertrauens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, nicht aber alle Glieder dieselbe Verrichtung, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne aber Glieder voneinander. Und wir haben Gnadengaben, verschieden nach der uns gegebenen Gnade, wenn Weissagen, so gemäß dem entsprechenden Verhältnis des Vertrauens, des Glaubens. Vers 7, wenn Dienen, im Dienen. Wenn es der Lehrende ist, im Lehren. Wenn es der Aufrufende ist, im Aufrufen. der Mitteilende, in der Einfalt, der Vorstehende, im Fleiß, der Barmherzigkeit Übende, in Freudigkeit. Also hier werden einige Gnadengaben aufgezählt. Das Wort Gnadengaben heißt Charisma auf Griechisch. Und Charisma besteht aus zwei Teilen eigentlich. Charis heißt Gnade und Charisma ist etwas, was man in Gnade bekommt. Also das Hauptwort davon oder ein zusammengesetztes Wort, also eine unverdiente Gabe. Also man kann gut übersetzen, Gnadengabe, also ein unverdientes Geschenk. Hier bezieht es sich auf Gnadengaben des Dienens, des Dienstes. Es gibt noch andere Gnadengaben, zum Beispiel, heute wurde, glaube ich, schon erwähnt, das ewige Leben ist eine Gnadengabe, Römer 6, Vers 23. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben. Einmal sagt Paulus im 2. Korinther 1, dass das Leben überhaupt, dass er weiterhin noch leben darf, das hat er als Gnadengabe genannt, in 2. Korinther 1. Einmal sagt er, dass die Ehe eine Gnadengabe ist und auch die Ehelosigkeit ist eine Gnadengabe, so wie der Herr einem jedem die Gnadengabe gegeben hat, der eine so, der andere so. Also es gibt verschiedene Gnadengaben, aber hier geht es um das Thema Dienen. Und was das Dienen betrifft, also was das Miteinander des Leibes Jesu Christi betrifft, da hat jeder eine Gnaden, mindestens eine unverdiente Befähigung von Gott bekommen, etwas, was er gut kann. Also Gnadengabe ist hier ein Können für den Dienst, eine Befähigung durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus, durch Gott geschenkt, sodass wir dienen können. Was auch noch auffällt, hier sind in diesem Abschnitt, den ich jetzt gerade gelesen habe, sind einige aufgeführt: dienen, lehren, aufrufen, mitteilen, also geben, vorstehen, Barmherzigkeit üben, prophetisches Reden. Hier sind sieben sind hier aufgeführt. Alle diese Dinge sind eigentlich Dinge, die jeder Christ tun soll und darf. Jeder Christ sollte dienen. Jeder Christ kann in einem gewissen Maß lehren. Lehret einander. Ja. Der Mann kann die Frau lehren und die Frau kann die Kinder lehren und die Frau darf auch den Mann lehren, wenn sie möchte. Also jeder Christ darf das Wort Gottes weitergeben. Lehret einander, Kolosser 3, Vers 16. Jeder kann aufrufen. Bei uns steht vielleicht in der Bibel ermahnen, an dieser Stelle. Ermahnen ist ein bisschen sehr stark ausgedrückt. Das Wort heißt Parakaleo, das ist das Wort, wo der Paraklet, der Heilige Geist, ist der Tröster, der Aufrufer. Dieses Wort wird davon abgeleitet. Das Wort aufrufen kann auch heißen bitten. Aufrufen, bitten, trösten, zusprechen. Es kann ganz selten auch mahnen heißen, aber es gibt ein anderes Wort für mahnen, das noch ein gesondertes Wort ist. Ja, also aufrufen, mitteilen oder geben. Jeder kann aufrufen, jeder Christ darf den anderen also ermutigen, zusprechen. Jeder darf und soll geben. Jeder hat auch vielleicht mal irgendwo vorzustehen, vielleicht in der Familie oder ansonsten, also das Wort vorstehen hängt zusammen mit vorangehen. Jeder soll irgendwo mal vorangehen, ein Vorbild sein für den anderen. Jeder soll Barmherzigkeit üben. Jeder kann prophetisch reden, wobei man das ein bisschen erklären muss, was das bedeutet. Nicht so im Sinne wie die alttestamentlichen Propheten oder wie die neutestamentlichen Schriftpropheten. Die sagen, so spricht der Herr oder so hat Gott gesagt und dann kommt alles, was jetzt kommt, ist Wort Gottes. Nicht so, sondern im Sinne von, dass im sekundären Sinne, dass man etwas weitergibt, was Gott einem aufs Herz gelegt hat. Der Prophet ist jemand, der Licht hat und der eine Last hat, im Alten Testament und im Neuen Testament auch. Gott kann uns Licht geben für eine Situation, oder eine Last aufs Herz legen und wir geben das dann weiter, dann würde das als Prophetie genannt werden im 1. Korinther 14. Vielleicht kommen wir noch dazu. Also ihr könnt jeder, alle miteinander weissagen, 1. Korinther 14, Vers 31 steht das. Jeder kann also diese Dinge tun, diese sieben Dinge, die hier aufgeführt sind, aber einige von uns haben ganz besondere Stärken oder Befähigungen auf dem Gebiet, andere da, andere dort. Und so sind also die Gnadengaben, man kann sagen, sie sind Verstärkungen von allgemeinen Funktionen. Es gibt Geschwister, die haben einen Blick für Dienen. Die sind, denen brauchst du das gar nicht sagen, die sehen das zuerst. Meine Frau muss mir das immer dreimal sagen. Schau, da ist jetzt was zu dienen. Hilf denen, ja. Und bis ich das merke, ja. Ein anderer, der sieht das sofort. Andere haben eine Gabe zu geben, die haben ein großes Anliegen, was weiterzugeben. Die müssen gar nicht reich sein. Man kann auch arm sein und von dem wenigen, was man hat, geben. Aber also ich kenne solche Leute, da gehst du nie mit leeren Händen fort, wenn du bei denen gewesen bist. Lehren heißt, das Wort Gottes irgendwie in einer Weise weitergeben, dass es hilfreich ist, dass es auch Hilfen gibt für das praktische Leben, dass es dargelegt wird, ausgelegt wird, was das bedeutet. Aufrufen hat zu tun mit Zusprechen und Trösten, also ein Hirte oder ein Seelsorger, der tut das. Ja. Und jeder Christ soll ja in einem gewissen Sinn Seelsorger sein, aber einige sind es in besonderer Weise. Die haben ein Gespür, die können sich hineinversetzen in den anderen und können im Persönlichen aufrufen, andere können es öffentlich. Die haben eine Gabe, öffentlich so zu predigen, dass man weiß, was man zu tun hat. Man geht nach Hause mit einem tiefen Eindruck, das war wirklich ein Wort vom Herrn. Ein Aufruf, der von der Schrift kam. Vorstehen, die Hirten der Gemeinde, die haben natürlich vor allem diese Aufgabe vorzustehen, voranzugehen, aber mancher muss auch in anderen Bereichen wo vorstehen. In der Jugend gibt es jemanden, der mal vorstehen muss, oder bei den Kindern. Je nachdem, in welchen Dienst der Herr uns gestellt hat, gibt es die Gabe des Vorstehens. Und Barmherzigkeit üben hat zu tun mit, dass man sensibel ist für den anderen und sich hineinversetzen kann in den anderen. Und entsprechend dann auch handeln kann, reden kann oder was tun kann. Hier werden also diese sieben wichtigsten Gnadengaben angeführt. Es gibt noch weitere, es gibt ja mehrere Listen von Gnadengaben im Neuen Testament. Eine Liste ist in 1. Korinther 12, eine andere Liste ist hier in Römer 12, eine andere Liste ist in Epheser 4, Vers 11. Dort allerdings sind fünf Menschen genannt, also fünf Personengruppen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, wobei Hirten und Lehrer zusammensteht, also vielleicht doch nur vier Gruppen. Das sind Menschen, die Gott gegeben hat, mit Gnadengaben, die der Gemeinde dienen. Das ist also in Epheser 4, das sind besonders führende Gnadengaben des Führens aufgezählt. Aber und dann auch noch in 1. Petrus 4, Vers 10 haben wir auch noch so eine Liste, wobei die Liste ist sehr kurz, aber es ist auch eine Liste. 1. Petrus 4, Vers 10, Vers 9, Vers 10, ein jeder, so wie er eine Gnadengabe empfangen hat, dient euch damit als edle oder wie edle Hausverwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, als einer, der Worte Gottes spricht. Wenn jemand dient, als einer, der es aus der Stärkung tut, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem in alle Ewigkeit die Herrlichkeit und die Macht gebühren. Also hier ist die Rede von solchen, die reden, und anderen, die dienen. Da ist Reden und Dienen auseinandergehalten. Das eine tut man mit dem Mund, das andere mit der Hand oder mit den Beinen oder sonst wie. Also das sind diese zwei Gruppen, Reden und Dienen. Die einen haben hier einen Dienst mit Reden und andere haben einen Dienst mit dem Dienen, was das Praktische betrifft. In 1. Korinther werden noch erwähnt, das Helfen das Steuern, das Geisterunterscheiden, also Wissen oder eine Fähigkeit herauszufinden, was ist da jetzt was faul, ist da jetzt eine falsche Lehre, ein falscher Geist am Werk. Ja? Man kann das nur erkennen an dem, was gesprochen wird, ob da ein falscher Geist am Werk ist, am Inhalt. Prüfe die Geister. Die Geister kann man nur prüfen an dem, was die Geister sagen. Also man muss sich das zuerst anhören, was die Geister sagen, was der Prediger spricht, in welchem Geist spricht er jetzt. Ja? Ist das eine dämonische, falsche Lehre oder ist das eine gute Lehre vom Heiligen Geist? Geister unterscheiden, das brauchen wir als Lehrer unbedingt in den Gemeinden, dass wir herausfinden, wo ist da was falsch? Man merkt, irgendwas ist. Ich habe mal erlebt, meine Schwester hat mir Kassetten gegeben, 10 Kassetten, und sie sagte, das ist gewaltig und das muss ich hören. Und dann habe ich angefangen und das angehört. Und ich habe die erste Kassette gehört und dachte, naja, irgendwas hat mir nicht so gefallen, aber ich konnte nicht sagen, was. Und eine zweite Kassette gehört, war auch gut. Die dritte, und irgendwann merkte ich, Moment mal, da stimmt was nicht. Da ist doch was, da stimmt irgendwas nicht. Der hat irgendwas ist nicht in Ordnung mit dieser Lehre, aber ich kam nicht drauf, was es ist. Und bei der, ich weiß nicht, dritten oder vierten Kassette dann, hat er mal in einem Nebensatz die Trinitarier erwähnt. Und ich dachte, wie bitte? Die anderen sind die Trinitarier. Also er ist kein Trinitarier. Was ist ein Trinitarier? Das ist jemand, der an die Dreieinigkeit glaubt. Also er ist dann nicht einer. Und dann habe ich im Internet geforscht, dann habe ich ihn auch gefunden und habe gemerkt, ja, tatsächlich, glaubt nicht an die Gottheit Jesu Christi, glaubt nicht an die Dreieinigkeit Gottes, ist ein, so ein Judaist, christliche, judaistische Lehre, und er hat noch einige andere falsche Lehren gehabt. Und dann, aber das hat lange Zeit gedauert, bis man draufkommt, wo ist denn hier da das Falsche? So ist es auch mit dem Geisterunterscheiden. Man muss sich das anhören, was die Geister sagen, und dann merkt man es. Aber es dauert. Und nicht jeder hat diese Gabe. Lehrer brauchen sie auf alle Fälle. Das ist jetzt nur dieses Beispiel. Oder dann heißt noch eine Gabe des Glaubens, also Glauben in einer ganz besonderen Weise, wo es um konkrete Situationen geht. Ja? Glaube, wo andere verzagen. Und dann kommt einer und ermutigt. Durch sein Glauben, durch sein Vertrauen. Der andere wird im Vertrauen zum Herrn gestärkt, durch das Vertrauen des einen. Ja, das waren jetzt nur einige Beispiele. Die Gnadengaben sind deshalb so wichtig, weil sie bestimmen unsere Funktion im Leib Jesu Christi. Es gibt ja nur einen Leib Jesu Christi, und wir müssen uns fragen und dürfen uns fragen, was bin ich eigentlich? Bin ich ein Finger oder bin ich ein Auge oder ein Ohr? Oder eine Bauchspeicheldrüse oder was immer, ja, was bin ich eigentlich? Die Gnadengabe bestimmt meine Funktion. Wenn ich ein Finger bin, dann ist meine Funktion nicht das Hören und das Sehen und das Essen oder so, dann ist meine Funktion zu greifen, ja, oder zu schreiben oder was aufzupicken oder was in der Hand zu halten oder irgendwas zusammenzuarbeiten mit den anderen Fingern, wenn ich ein Finger bin. Ja? Und so ist es also mit uns auch. Jeder von uns, jeder, der den Herrn Jesus liebt, jeder, der ihn angenommen hat, ist irgendetwas im Leib Jesu Christi. Und dieses wird bestimmt, also Gott gibt uns eine Befähigung, und das bestimmt unsere Funktion, die wir ausüben. Und mit dieser Funktion, die wir ausüben, bekommen wir auch einen Dienst, eine Aufgabe. Und dann tun wir die richtige Aufgabe. Viele Gnadengaben, die geschehen außerhalb der Sonntagsversammlung oder der Versammlung. Das Christenleben besteht ja nicht nur aus Versammlungen. Also es ist schon sehr wichtig, sich mit diesen Themen zu befassen. Ich möchte an ein paar Punkte. Wozu sind die Gnadengaben da? Erstens für Gott. Das ist wichtig, in 1. Petrus 4, Vers 11 haben wir gerade gelesen, dass Gott verherrlicht werde. Die Gnadengaben sind da, um ihm Freude zu bereiten, um ihn zu ehren, um ihm zu gefallen. Es ist also nicht sinnvoll, stolz zu sein für das, was man gut kann, denn alles, was wir gut können, können wir deshalb, weil Gott es uns gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir das richtig einsetzen. Wir sollen nicht stolz sein und wir sollen nicht falsche Bescheidenheit an den Tag legen. In Römer 12 haben wir das gerade gelesen. Da hat er gesagt, ich sage einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, Römer 12, Vers 3, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, als zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei, gesund zu sein im Denken, besonnen, gesunden Sinnes zu sein. Also, ich darf nicht zu hoch denken von mir. Es geht auch gar nicht darum, was ich bin und ich tue. Ich bin nicht im Zentrum, Gott ist im Zentrum. Für Gott dienen wir und für Gott sind wir da. Und zweitens für die Gemeinde Jesu, für die anderen sind wir da. Für die Geschwister sind wir da. Wir haben das Ziel, den Brüdern und Schwestern zu helfen, Christus ähnlich zu werden. Da sind wir ein Vorbild und da dürfen wir mithelfen. Wir haben das Ziel, selber innerlich zu wachsen und zu schauen, dass die anderen innerlich wachsen, aber auch äußerlich wachsen, dass die Gemeinde Jesu weiter, das Evangelium weiter verkündigt wird, dass auch Menschen zum Glauben kommen. Am Ort oder außerhalb des Ortes, es gibt verschiedene Aufgabenbereiche, aber jedenfalls wir dienen für die Gemeinde Jesu und nicht für uns selber. Also für Gott sind die Gnadengaben erstens, zweitens für die Gemeinde Jesu und drittens nicht in erster Linie zur Selbsterbauung, zur Selbstförderung. Nicht wir stehen im Zentrum, nicht um uns geht es in erster Linie. Wir werden dann noch sehen, es gibt Dinge, die haben ein Nebenprodukt, dass man auch selber erbaut wird. Klar, das geht uns allen so. Wenn wir irgendwo dienen mit Freuden und wir kommen nach Hause und sagen, so jetzt dürfen wir jemandem helfen. Oder wir dürften was weitergeben und wir haben gemerkt, dass der Herr hat gesegnet. Dann freuen wir uns auch, und nicht nur freuen, auch das hat uns selber auch weitergebracht. Aber das war der Nebeneffekt, das war nicht der Haupteffekt. Der Haupteffekt war, dass dem anderen geholfen wurde. Dazu sind die Gnadengaben da. Und weil ich jetzt gerade bei Römer 12 war, in Römer 12 heißt es, wir sollen nicht nur nicht stolz sein, sondern wir sollen auch, da heißt es so, jeder soll so dienen, wie Gott einem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Jeder hat von Gott ein Maß zugeteilt bekommen. Welches Maß denn? Nun, ein Maß, dass er etwas kann. Jeder kann etwas besonders gut. In irgendeinem Bereich, wo der Herr uns begabt hat. Und dazu brauchen wir ein Vertrauen. Und Gott hat uns auch das Vertrauen dazu gegeben, dass wir etwas gut können. Das ist so, wie die Mutter dem kleinen Kind sagt, mach das, du kannst das. Jetzt vertraue. Natürlich nicht nur auf dich selber, vertraue auch auf Gott, der dir das gegeben hat, das zu tun. Ja? Das heißt, wir vertrauen darauf, dass diese Gabe, die Gott uns gegeben hat, jetzt gekommen ist und dann darf ich jetzt auch vertrauen, dass er mir jetzt auch beisteht, dass er mir diese Befähigung gegeben hat. Dann habe ich ein Vertrauen in die Gabe und in den Gott, der mir die Gabe gegeben hat. Das heißt, ich brauche nicht sagen, nein, ich kann gar nichts, ich bin überhaupt nichts. Und nein, ich tue nichts. Und dann kommt eine Anfrage, dass man was tun sollte. Nein, ich kann das nicht. Nein, du kannst es schon. Und es sind oft Geschwister, die uns besser kennen als wir selber, die einen Blick haben und da kommt ein Bruder und sagt, du, ich denke, du kannst das. Gott hat dich befähigt. Jetzt vertraue. Du hast auch ein Maß des Vertrauens bekommen und jetzt gebrauche das und diene. Und wenn wir dienen mit der Gnadengabe, dann gibt es ein Ergebnis, gibt es Frucht. Und die Bibel nennt das Gnade. Das Wort Gnade, da haben viele von uns haben irgendwie Schwierigkeiten, man kann nicht so viel anfangen mit dem Wort Gnade. Was heißt eigentlich Gnade? Ich möchte hier dann den Vers in 1. Petrusbrief lesen. Noch einmal lesen, wir haben ihn gerade gelesen, 1. Petrus 4, Vers 10, jeder, so wie er eine Gnadengabe empfing, dient euch damit, wie edle Hausverwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Was heißt das? Dient euch gegenseitig mit der Gnadengabe. Weil jeder von euch ist ein Hausverwalter. Das heißt, jeder von euch hat was bekommen, verwaltet das, was er von Gott bekommen hat. Und wenn er dient, dann gibt das ein Ergebnis. Und was ist das Ergebnis? Ihr seid Hausverwalter der Gnade. Gott hat euch befähigt, jeden von uns. Und wenn wir uns einsetzen, dem Herrn zu dienen, dann wird Gnade dem anderen zuteil. Was ist Gnade? Ein Geschenk. Er bekommt etwas. Es gibt vergebende Gnade. Das ist Sündenvergebung. Das bekommen alle, wenn man zum Glauben kommt. Aber dann gibt es auch andere Gnade. Gott sagt dem Herrn einmal, meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft ist in den Schwachen, kommt in den Schwachen zur Vollendung. Meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft kommt zur Vollendung. Die Gnade nimmt hier die Form von Kraft an. Das heißt, Gottes Gnade ist Kraft. Und wenn wir dienen, bekommt der andere etwas. Entweder bekommt er Kraft oder eine sonstige Hilfe. Jede Art von Hilfe, die wir bekommen, geschenkt bekommen, nennt die Bibel Gnade. Gott hilft uns, sodass wir vorwärts kommen, dass wir weiterkommen. Und das nennt die Bibel Gnade. Also dient euch als edle Hausverwalter der Gnade Gottes. Und wenn wir nicht dienen, was ist dann? Dann fehlt die Gnade an dem Punkt. Dann ist die Gemeinde ärmer an Gnade, an dem Punkt, weil ich nicht gedient habe oder weil derjenige nicht gedient hat. Das fehlt dann. Der Herr hätte was geben wollen, jetzt geschieht nichts. Da sehen wir, welche große Verantwortung der Gläubige hat, dass er die Gnadengaben, diese Befähigung, die er bekommen hat, dass er das auch einsetzt. Nun, wie bekommt man die Gnadengaben? Noch kurz einige Punkte. Wie oder wann bekommt man Gnadengaben? Peter hat schon gesagt, wir haben die Gnadengaben von Gott bekommen. Epheser 4 heißt, Jesus Christus hat sie ausgeteilt. Epheser 4, Vers 7, jedem nach dem Maß der Gabe Christi. Epheser 4, Vers 7. 1. Korinther 12, Vers 18 heißt, Gott hat einem jeden zugeteilt. 1. Korinther 12, Vers 11, da steht, der Heilige Geist hat zugeteilt, also der dreieinige Gott gibt die Gnadengaben. Man bekommt sie nicht durch eine eigene Anstrengung, sondern man bekommt sie geschenkt. Und wenn ich eine Gnadengabe habe, dann habe ich nicht dazu beigetragen, dass ich sie habe. Was habt ihr, das ihr nicht empfangen habt? Alles, was ihr habt, habt ihr empfangen, sagt Paulus, 1. Korinther 4, Vers 7. Also, wie bekommt man jetzt die Gnadengabe? Oder und wann bekommt man sie? Und wer bekommt sie? Erstens, die Gnadengabe bekommt jeder Gläubige und nur die Gläubigen. Jeder Gläubige, mindestens eine und nur die Gläubigen. 1. Korinther 12 steht, wie der Herr einem jeglichen ausgeteilt hat. Ich muss das lesen. 1. Korinther 12, Vers 7. Einem jeden wird die Offenbarung des Geistes zur Förderung oder zum gemeinsamen Nutzen gegeben. Einem jeden. Jedem wird etwas gegeben. Vers 11. Dieses alles wirkt ein und derselbe Geist und er teilt jedem einzeln zu, so wie er will. Also jeder und jeder Gläubige. Nur Gläubige. Zweitens, wann bekommt man sie? Nun dann, wenn man Glied im Leib Jesu Christi wird. Wann wird man Glied im Leib Jesu Christi? Bei der Wiedergeburt. Sobald der Finger an den Leib kommt, hat er auch die Fähigkeit, das, was ein Finger tun kann, zu tun. Also, die Gabe, die Befähigung gibt Gott uns mit, sozusagen in die geistliche Wiege. Die legt er uns mit in die geistliche Wiege. Vielleicht haben wir sie am Anfang noch gar nicht erkannt oder merken wir noch gar nicht, was wir gut können. Aber mit der Zeit merken wir es. Es gibt Leute, die können sehr schnell laufen. Da läuft einer die 100 Meter unter 10 Sekunden, unter 9,8 oder so, oder 9,9. Und dann denkt man, wie hat er das geschafft? Ja? Nun, einmal hat er angefangen, als kleiner Bub zu laufen. Die Eltern haben ihm beigebracht zu laufen. Und dann, Und dann ist er weitergelaufen. Und irgendwann hat er gemerkt, ich kann eigentlich schnell laufen. Und dann ist er gerne schnell gelaufen. Und dann hat sich das entwickelt und hat gemerkt, einerseits die Körpergröße passt gerade so gut zusammen und andererseits die Übertragung von den Muskeln in die Beine, so dass es also genau alles passt und die Kraft war da. Und so hat er also gelernt, gemerkt, ich bin besonders begabt zum Laufen. Und so ist es auch im Geistlichen. Wir bekommen eine Gnadengabe bei der Wiedergeburt, aber wir entwickeln das mehr und mehr, je mehr wir uns einsetzen, je mehr wir etwas tun. Und wenn wir, das dritte Punkt ist also, das erste Punkt war, jeder Gläubige bekommt sie, der zweite Punkt, bei der Wiedergeburt bekommen wir sie, dritter Punkt, auch nach der Wiedergeburt ist es möglich, dass wir Gnadengaben bekommen. Wir lesen das in der Bibel. Bei Timotheus war das so. 1. Timotheus 1, ich denke Vers 6 war das. Da hat er einen bestimmten neuen Auftrag bekommen und er bekommt auch eine neue Gnadengabe. Die Gnadengabe, die in dir ist, durch Auflegung meiner Hände. Damals wurde er einfach gebetet für ihn und er sollte mit Paulus ziehen. Und da war dieser junge Timotheus und die Ältesten haben gebetet, der Gemeinde dort in Derbe oder Lystra, wo das war, und dort haben sie ihm dem Herrn anbefohlen und er hatte eine neue Aufgabe bekommen und der Herr hat ihn ausgerüstet für die neue Aufgabe. Vielleicht findet sich jemand in einen Dienst gestellt und sagt, jetzt muss ich etwas tun, was ich noch nie getan habe und es gibt niemand anderen, der das tut. Was jetzt? Einfach drum beten, Herr, befähige du mich jetzt. Du hast es so geführt, du hast mich an diesen Dienst gestellt, befähige du mich. Gott will uns gerne befähigen. Gott ist ja der uns in allem befähigen möchte. Und er will uns gebrauchen. Und wenn er uns in einen bestimmten Dienst gestellt hat, gibt er uns auch die Kraft dazu. Vierter Punkt, nicht jeder bekommt alle Gnadengaben. Nicht jeder alle. 1. Korinther 12, Vers 29, 1. Korinther 12, 29, sind alle Apostel? Weil die Antwort ist klar, nein. Sind alle Propheten? Nein. Alle Lehrer? Nein. Sind alle Kraftwirkende, also mit übernatürlichen Wundergaben ausgestattete? Nein. Haben alle Gnadengaben des Heilens? Natürlich nicht. Reden alle in Sprachen? Nein. Übersetzen alle? Nein. Seid ihr aber eifrig bemüht um die besseren Gnadengaben? Also man darf bemüht sein. Man darf sagen, Herr, ich denke, für diesen Dienst brauche ich eine besondere Zurüstung. Schenk mir die Befähigung, schenk mir die Gnadengabe dazu, sodass ich gut dienen kann. Nächstes. Wie erkenne ich meine Gnadengabe? Nun, ein fahrendes Auto kann man besser lenken als ein stehendes. Einfach ran, unterwegs sein. Einfach den Befehlen gehorchen, dienen, lehren, aufrufen, geben, Barmherzigkeit üben und so weiter. Einfach einsetzen, helfen und dann merkt man mit der Zeit, es gibt einige Dinge, die kann ich besser als andere. Oder es kommt jemand und sagt, weißt du was, mach das andere, das ist vielleicht besser für dich. Ja, dann merkt man, aha, vielleicht soll ich das andere weniger machen, was ich jetzt gemacht habe. Ja. Ich denke an einen, der sollte Bibelstunde machen und der schon 2-3 Wochen vorher hatte er Bauchweh, für die Bibelstunde zu halten und dann hat mich gefragt, ich soll ihm alles aufschreiben, was er sagen soll bei der Bibelstunde über den Bibeltext und dann war halt die Bibelstunde und dann haben wir nachgefragt, wie war die Bibelstunde und dann haben die Leute gesagt, na sie war. Der gleiche Bruder hat einen Ausflug mit den älteren Leuten gemacht und die Leute haben wochenlang davon gesprochen, dieser Tag mit diesem Bruder, der hat uns einen Nachmittag bereitet, das war so wunderbar. Der hatte eine Fähigkeit, auf alte Leute einzugehen, wie kaum ein anderer. So eine Fähigkeit, sich hier einzufühlen und sanftmütig und so herzlich, so Gnadengabe der Barmherzigkeit, sage ich dazu. Ja, so hat man verschiedene Gnadengaben. Hand anlegen, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Prediger 9, Vers 10. Hand anlegen und dann schauen. Vielleicht merken wir, bei dem habe ich Freude. Freude ist ein wichtiges Zeichen. Wenn ich Freude habe für einen Dienst. Mir hat ein Bruder gefragt, ich habe ihm erzählt, ich hatte eine Freizeit zu halten und er fragt mich, ein älterer Bruder, er fragt mich, hattest du Freude zum Dienst? Und ich sage, du, ich hatte so große Freude für den Dienst. Er sagt, mach's weiter, mach weiter in der Richtung. So kann ein Bruder den anderen ermutigen oder eine Schwester die andere ermutigen, ja, tu das weiter. Manche von uns sind ein bisschen zaghaft, so wie der Timotheus. Ja. Paulus schreibt ihm, Gott hat dir nicht einen Geist des Zagens gegeben, sondern einen Geist der Kraft. Und fache die Gnadengabe an. Ja. Du hast Gnadengaben, du musst wieder das Ganze wieder nicht brach liegen lassen, sondern setz dich ein, du kannst. Und so, manche von uns brauchen das, andere brauchen es weniger. Andere muss man vielleicht bremsen. Ja? Aber so ist es, das ist Gemeinde Jesu. Also erstens, einfach dran, den allgemeinen Befehlen gehorchen und sie tun und Hand anlegen. Zweitens, beten, lesen, das Wort Gottes lesen, beten. Wenn wir den Herrn besser kennenlernen, der Herr kann uns ein Anliegen geben für etwas. Und dann können wir dann das tun, was uns aufs Herz gelegt wird. Drittens, schauen, wo die Neigung liegt. Wo liegt meine Neigung? Man spricht ja auch von Neigungen, ja, bei Kindern. Ja. Der neigt in die Richtung, der neigt in jene Richtung. Und andere fragen, du, was meinst du, was liegt mir? Und manche ältere Christen, die reifere Christen, die beobachten und können dann auch mithelfen. Sich selber fragen und andere fragen. Wo liegt die Freude? Woran habe ich wirklich Freude? Und das ist so schön. Wir müssen nicht den Dienst der anderen tun. Wir müssen den Dienst tun, wo der Herr uns begabt hat, wo die Neigung hingeht. Und wenn ich keine Neigung habe, dann darf ich beten, Herr, neige mein Herz, neige mein Inneres in die Richtung. Vielleicht ist es die. Und der Herr kann uns dann führen. Wir dürfen dafür beten. Einmal heißt es in 1. Timotheus 3, Vers 1, wer das Verlangen hat nach einem Hirtendienst, nach einem Aufseherdienst, der begehrt ein köstlich Werk. Ich lese das nochmal, 1. Timotheus 3, Vers 1. Wenn jemand sich nach einer Aufseherschaft ausstreckt, begehrt er eine köstliche oder vortreffliche Tätigkeit. Da geht es um Hirte, Hirtenwesen, Hirte sein. Da gibt es Leute, die haben ein Anliegen. Ja, wir müssen, es gibt Menschen, die sind, es gibt Brüder, die, wo du merkst, ja, der hat ein Anliegen für Fürsorge, für die Herde. Und einem Hirten folgt man nach. Ein Hirte wird erkannt, ein Führer wird daran erkannt, dass andere ihm folgen. Er geht mit gutem Vorbild, mit gutem Beispiel voran. Dann, das ist jetzt vierter Punkt, oder fünfter schon, um Weisheit beten. Also erstens gehorchen, einfach tun, zweitens beten, Wort Gottes lesen, drittens untersuchen, wo die Neigung ist, viertens andere fragen, fünftens um Weisheit beten. Wenn jemand an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der sie ohne Vorwürfe reichlich gibt, jedem, der bittet. Jakobus 1, Vers 5. Wir dürfen beten und immer wieder, Herr, gib mir Weisheit, weise mir den Weg, gib mir die Weisheit zu erkennen, in welche Richtung ich gehen soll. Der Herr wartet darauf, dass wir beten. Und sechstens, ganz konkret um Aufgaben, nach Aufgaben Ausschau halten. Nicht nach Befähigung, sondern nach Aufgaben. Es gibt einen Unterschied, oder? Befähigung ist das Können grundsätzlich. Die Aufgabe ist was ganz Konkretes. Einfach die Aufgabe tun und mit Gottes Hilfe rechnen. So wachsen wir, so reifen wir heran. Und wir sind verschieden, sind ganz verschieden. Ein Bruder hat mal dieses schöne Beispiel gebracht, hier diese sieben diese sieben Gnadengaben, Diener, Vorsteher, Geber, Barmherzigkeit, Übender, Prophet, Lehrer, Aufrufer, hat ein schönes Beispiel gebracht. Da sitzen Christen mit diesen verschiedenen Gaben zusammen und da kommt die Frau des Hauses und bringt das Dessert, so schön gefüllte Gläser mit Eis und so, und dann kippt das Tablett um irgendwie und fällt alles am Boden. Der Diener springt auf, nimmt Servietten vom Tisch und fängt an, den Boden aufzuwischen. Der Vorsteher, der ruft: Marc, komm, hol schnell den Besen und die Schaufel und den Fetzen. Und Maria, könntest du nicht schnell zum Restaurant laufen? Wir brauchen ein neues Dessert. Und der Geber sagt: Ja, und bitte nimm den Geldbeutel hier mit. Und der Barmherzigkeitübende sagt: Du, mach dir nichts draus. Das kann jedem passieren. Und der Prophet sagt: Ich habe das kommen sehen. Und der Lehrer, der sagt: Ja, die Sache ist eigentlich klar. Der Grund war, die Gläser waren nicht gleichmäßig verteilt auf dem Tablett. Und der Aufrufer sagt: Und einfach in Zukunft die Hände besser gebrauchen, beide Hände gebrauchen. Ja, das ist ein gutes Beispiel, wie die Gnadengaben das Verhalten dann auch auslösen, also verschieden machen können. Wir wollen jetzt 5 Minuten Pause machen und dann möchte ich auch vor allem auf diese Wundergaben eingehen und auf die Fragen noch, die da sind. Fragen, wenn Fragen da sind, wir haben hier einen Fragekasten, kann man schriftlich reingeben, jetzt in der Pause. Gut, wir können dann auch spontan in der zweiten Stunde, aber das ist immer so eine Sache mit spontan, wenn wir viele Leute sind. Aber einfach, dann ist es besser, hier liegen Zettel und liegen auch Bleistifte da, dann können Sie Fragen da hinein tun. Danke. Beginnen wir damit, dass wir anfangs beten und stehen dazu auf. Geliebter Vater, wir danken dir für deine Gaben. Wir danken dir, dass du uns im Wort Gottes Gnade geschenkt hast oder immer Gnade schenkst, reichlich Gnade geschenkt hast, Herr, vergebende Gnade und auch im täglichen Leben helfende Gnade, kraftgebende, befähigende Gnade und uns vollendest, sodass wir unsere ganze Hoffnung setzen dürfen auf die Gnade, die uns in Christus Jesus angeboten wird, dargeboten wird, an dem Tag, wenn du wiederkommst. Danke, Herr, dass wir das Wort lesen dürfen. Wir beten aber um Hilfe. Wir brauchen dein Licht, auch jetzt. Amen. Wir wollen uns setzen. Es war die Frage wegen Bücher. Ich habe dort hinten auf dem Tisch, es liegen ein paar Bücher von Herbert Janssen und ich dachte noch eines von mir, das ist glaube ich nicht mehr da. Es gibt Bücher, die ich empfehlen kann, die mir auch sehr viel geholfen haben. Ich arbeite mit Herbert Janssen schon längere Zeit zusammen und er hat eine Glaubenslehre er will eine Glaubenslehre herausgeben. Ein paar Bücher gibt es, die Einführung in die Theologie und auch das Buch über Gott und über den Heiligen Geist und 2 Bände über die Gemeinde und ein Buch der Christ und die Welt und einige andere sind in Vorbereitung. Wenn sich jemand interessiert, kann sich die Bücher ansehen. Die sind bei dem Friedensbote, Verlag Friedensbote, erhältlich. Es gibt auch das Neue Testament von Herbert Janssen, aus dem ich jetzt auch gelesen habe. Das ist so ein blauer Band. Jetzt haben wir keines mehr hier, aber auch das kann man über den Friedensboten haben. Es ist eine Hilfe zum Bibellesen, so eine Bibel wie die Elberfelder, so möglichst wortgetreu war das Ziel für dieses Neue Testament mit Psalmen. Also wer sich interessiert, kann das hinten ansehen, beziehungsweise beim Friedensbote Gummersbach nachfragen. Es waren hier 2 Fragen über das Zungenreden und weil ich jetzt gerade, da möchte ich jetzt auch drauf eingehen, über diese Wundergaben. Und auch eine Frage über Heilungen. Diese Fragen über die Gnadengaben und vor allem die Wundergaben sind ja sehr stark aufgebrochen. Und wir versuchen jetzt einiges über zuerst das Zungenreden. Was sagt die Schrift? Also das, ich habe ein paar Sätze hier, ich habe es jetzt nicht nummeriert, aber man könnte sie jetzt nummerieren. Erstens, es handelt sich um eine Wundergabe, das heißt übernatürliche, etwas Übernatürliches im physischen, materiellen Bereich. Es gibt ja auch geistliche Wunder, die Wiedergeburt ist ein Wunder, aber hier geht es um Wundergaben im natürlichen Bereich. Das Reden in anderen Sprachen, die man nie gelernt hat. Also man betet in einer anderen Sprache. Es handelt sich um eine Wundergabe, erstens. Zweitens, bei diesen Sprachen handelt es sich um bekannte Sprachen, also um echte, existierende Sprachen. Warum weiß man das? Nun, in 1. Korinther 14, Vers 9, ist davon die Rede, dass man eine Rede gibt durch die Sprache. Also die Ausdrücke, die hier verwendet werden in 1. Korinther 14 zu diesem Thema, so auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Diese Ausdrücke sind die Ausdrücke, normalen Ausdrücke des Sprechens. Also es geht um eine sprechende Sprache, um eine Sprache, die man spricht. Das heißt für uns existierende Sprachen. Und in Apostelgeschichte 2 wird sogar gezeigt, welche Sprachen das waren dort. In Apostelgeschichte 2 haben die Anwesenden, die dort hingekommen waren zum Pfingstwunder, haben diese Leute gehört. Und da heißt es, sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, so wie der Geist ihnen auszusprechen gab, Vers 4. Und dann Vers 11, wir hören sie in unseren Sprachen die großartigen Dinge Gottes reden. Es handelt sich darum, dass zu Pfingsten ein Wunder geschah, diese 120 oder mehr Leute oder weniger, diese Leute, die hier beisammen waren, die hatten den Heiligen Geist empfangen und das Wunder, das geschah, war neben diesen Sausen, das wie ein Wind sich anhörte, waren diese Sprachen. Da haben sie Gott gepriesen mit Sprachen. Das heißt, es war eine Gebetsversammlung, aber die war in verschiedenen Sprachen. Das heißt, die haben dann offensichtlich gleichzeitig gebetet in diesem Moment. Und die Leute, die inzwischen herzuströmten, haben da geschaut, man hatte keine geschlossenen Fenster, man konnte das hören, haben geschaut und gehört und hörten die, wie sie Gott preisen, wie sie Gott verherrlichen durch diese Gebete, die sie hier darbrachten, aber in der Sprache, in verschiedenen Sprachen, sodass jeder, der von einer anderen Sprache war, konnte seine Sprache ausmachen. Auch die Stelle in 1. Korinther 14, Vers 21 deutet klar darauf hin, dass es sich um existierende Sprachen handelt. 1. Korinther 14, Vers 21. Nein, nicht 21. Oder doch? Doch. Im Gesetz steht geschrieben, in fremden Sprachen und mit fremden Lippen werde ich zu diesem Volk reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, sagt der Herr. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 11 und 12. Und dort bezieht es sich auf die Assyrer, die kamen zu jener Zeit, zur Zeit Jesajas. Das Gericht wird dem Volk angesagt und er sagt, ihr werdet fremde Sprachen hören. Er spricht hier zu einem ungläubigen Volk, zu einem Volk, Gott gegenüber rebellisch war, und als Strafe kommen die Soldaten, die auswärtigen Soldaten ins Land und sie werden fremde Sprachen hören, ja, Assyrisch. Und Assyrisch ist eine existierende Sprache. Und genau darauf bezieht sich der Apostel hier, wenn er über das Zungenreden spricht. Also das bestätigt, dass es sich um existierende Sprachen handelt. Und es handelt sich um ein Gebet, das ist der dritte Satz hier. Es handelt sich beim Zungenreden um ein Gebet, nicht um eine Predigt. 1. Korinther 14, Vers 2. Jeder, der in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Also es ist ein Sprechen zu Gott. Und Sprechen zu Gott nennen wir Gebet. Auch in Apostelgeschichte 2, Vers 11, sie priesen Gott, sie haben Gott groß gemacht, sprachen von den großen Dingen, großen Taten Gottes, wie in den Psalmen auch. Der Psalmist, Psalm 106 zum Beispiel, spricht von den großen Taten Gottes, aber in Form von Gebet. So haben die das hier auch gemacht. Auch in Apostelgeschichte 10, Vers 46, wo das Zungenreden nochmal vorkommt, Apostelgeschichte 10, 46, dort heißt es, sie hörten sie in Sprachen reden und Gott groß machen, loben. Groß machen ist ein Wort für loben, kommt aus dem Hebräischen. Und Apostelgeschichte 19, Vers 6, Apostelgeschichte 19, Vers 6, ebenso, da heißt es, sie redeten in, da kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren insgesamt aber 12 Männer. Sie haben zwei Dinge getan. Sie redeten in Sprachen, ist das eine, und das zweite ist, sie weissagten. Das Sprachenreden war nicht das Weissagen. Das Sprachenreden war das Gebet und das Weissagen, das ist Sprechen zu Gott, und das Weissagen ist das Sprechen von Gott her, wo man zu den Menschen spricht, im Auftrag Gottes. Das zeigt also, dass sich beim Zungenreden immer um ein Gebet handelt, und es gibt nicht zwei Arten von Zungenreden, wie man das oft hört, die sagen, dass die eine Art sei in Apostelgeschichte 2 und die andere Art sei in 1. Korinther 14. Das ist nicht der Fall. Es ist bei beiden Fällen handelt es sich um ein Gebet. Und das hatte ja der Herr Jesus auch vorausgesagt in Markus 16. Sie werden in anderen Sprachen reden, so ähnlich Markus 16, Vers 14. Markus 16, Vers 17. Sie werden in neuen Sprachen reden. Neu hier, in solchen, die sie noch nicht kannten bisher. Für sie sind sie neu. Das heißt, sie haben sie nicht gelernt. Das ist gemeint, in neuen Sprachen. Dann nächster Satz, das ist jetzt der vierte Satz. Nicht jeder Christ hatte diese Gabe. 1. Korinther 12, Vers 30 habe ich schon gelesen. Reden sie alle in Zungen, in Sprachen? Nein, natürlich nicht. Nicht jeder hatte diese. Dann der nächste Satz, fünfter Satz. Erbauung geschieht nur über den Inhalt. Und wer jetzt diese Sprache spricht, wer diese Zungenreden spricht, erbaut sich. 1. Korinther 14, Vers 4. 1. Korinther 14, Vers 4. Dieses war also so, dass wenn man damals diese Gnadengabe hatte und man hat dann gesprochen, also gebetet, dann hat man sich selbst gebaut, Vers 4. Der in einer Sprache Redende, also in der Fremdsprache Redende, also Betende, baut sich selbst, aber der Weissagende baut die Gemeinde. Also hier ist davon die Rede, dass der Zungenredner, wenn ich jetzt so sagen darf, der Zungenredner baut sich selbst, also er wird erbaut. Wie wird man denn erbaut in der Bibel? In der Bibel wird man immer, man kann das Wort nachstudieren, man wird immer erbaut durch den Inhalt des Gesprochenen. Also Sprachlaute sind Träger von Information. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft übersehen wird in der charismatischen und Pfingstbewegung. Sprachlaute sind Träger von Information. Und wenn er hier sagt, dass dieser Zungenredner, der zu Hause oder irgendwo auch immer betet, sich erbaut, dann heißt es, er gibt Sprachlaute von sich, und Sprachlaute sind Träger von Information. Und die Erbauung geschieht durch die Information dessen, was er sagt. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, aber er versteht es nicht. Ja, er versteht es nicht. Die Ohren hören eine Sprache, die sie nicht verstehen. Aber das Denken ist nicht ausgeschaltet. Er weiß genau, was er spricht. Er muss es wissen. Das wäre sehr gefährlich, wenn der Mensch sein Denken ausschalten würde. Gott hat den Menschen als denkendes Wesen geschaffen. Und beim Sprechen geschehen ja zwei ganz wichtige Vorgänge im Gehirn. Der eine Vorgang ist, was spreche ich oder was will ich sprechen? Und der zweite Vorgang ist, wie soll jetzt dieser Gedanke, den ich aussprechen will, wie soll der jetzt kodiert werden in Form von Sprache, sodass beim Mund jetzt auch das herauskommt, vielleicht hier auf Deutsch in dem Fall, ja, sodass die anderen das auch hören können. Das heißt, es sind zwei Dinge, die hier geschehen. Das Wunder geschieht nicht im Gehirn, beim Denken, das Wunder geschieht an der Zunge, beim Reden. Das heißt, derjenige weiß genau, was er reden wollte oder was er ihm jetzt im Sinn hatte zu sagen. Dann spricht er es, aber es kommt in einer anderen Sprache heraus, sodass die Ohren jetzt hören, eine Sprache, die sie gar nicht kennen. Aber er weiß genau, ob er gelobt hat oder gedankt hat. Und er weiß auch, was er gelobt hat und wofür er gedankt hat. Also Zungenreden war eine Sprache, ein Gebet, und der Zungenredner hat sich deshalb erbaut, sich selbst erbaut, auch wenn es nicht übersetzt wurde, konnte er sich selbst erbauen, weil er wusste, was er reden wollte. Und im ganzen Kapitel zeigt jetzt der Apostel Paulus, es macht keinen Sinn, wenn ich zu anderen in Zungenrede spreche, also in Fremdsprache spreche, wenn die anderen diese Sprache nicht verstehen. Was werde ich dem anderen nützen? Vers 9. Brüder, Vers 6. Nun, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich weder in Offenbarung zu euch rede, noch in Kenntnis, noch in Weissagung, noch in Lehre? Das heißt, was werde ich euch nützen, wenn ich in einer Sprache rede, die ihr gar nicht kennt? Und dann in Vers 14, denn wenn ich mittels einer Sprache bete, betet mein Geist. Hier haben wir es. Der Geist des Menschen ist nicht passiv. Wenn er also in Zungenrede betet, erstens, er weiß, dass er betet, und dann betet sein Geist. Der Geist des Menschen ist aktiv, das heißt, dass sein Denken aktiv ist, und er weiß, was er spricht. Und jetzt der nächste Satz: Aber mein Denksinn ist ohne Frucht. Also er ist aktiv, der Geist ist aktiv, aber das, was er mit dem Verstand ja im Kopf hatte, ist ohne Frucht. Wieso ist es denn ohne Frucht? Bei wem ist es ohne Frucht? Bei denen, die es hören, weil es auf eine Sprache herauskommt, dass diejenigen nicht verstehen können. Deshalb sagt er ja, was ist es also, ich werde beten mit dem Geist, also hier mit dem Geist, ohne dass ich es mit der Zunge in der eigenen Sprache sage, sondern in der Fremdsprache. Ich werde aber auch beten mit dem Denksinn, dass ich das, was ich im Verstand habe, aber auch in dieser Sprache herausbringe, in der eigenen Sprache. Ich werde Lob singen mit dem Geist, das ist die Zungenrede, also wo der Denksinn jetzt es nicht versteht. Ich werde aber auch Lob singen mit dem Denksinn, wo der Denksinn es nicht in der eigenen Sprache herausbringt. Ja, das wollte ich sagen. Wie sonst soll, wenn du mit dem Geist lobst, der die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen auf dein Danken sprechen. Verstehen Sie? Danken, loben. Woher weiß er denn, dass er lobt? Woher weiß er, dass er dankt? Wenn er nicht verstehen würde, was er spricht, wenn das alles nur an ihm geschieht, dass irgendetwas heraussprudelt, dann weiß er ja nicht einmal, ob er dankt oder lobt oder bittet oder flucht. Das weiß er gar nicht. Aber das zeigt, dass dieses Zungenreden, das heute so definiert wird, dass es einfach aus einem heraussprudelt, das ist nicht das biblische Zungenreden. Das biblische Zungenreden ist ein Reden, das derjenige, der es spricht, genau weiß, was er sagt, aber er kann es nicht verstehen mit den Ohren. Wie soll der das Amen sprechen auf dein Danken, da er nicht weiß, was du sagst? Hier spricht Paulus in Vers 16 von einem Unkundigen. Wer ist der Unkundige? Da ist einer, der spricht, das ist der Zungenredner. Da ist ein anderer, der ist unkundig. Wieso ist er unkundig? Weil er diese Sprache nicht kennt. Er ist dieser Sprache unkundig, sagt man auf Deutsch. Er ist dieser Sprache unkundig, er hat sie nie gelernt. Und der andere, der ist der Unkundige. Aber der Redner ist nicht der Unkundige. Der hat zwar die Sprache nicht gelernt, aber er weiß, was gesagt wird, vom Inhalt her. Das heißt, die Zungenredner waren sich bewusst, was sie sagten. Und wie ich schon sagte in Vers 4, dieser Ausdruck, dass der Zungenredner, wenn er für sich selbst betet, dass er erbaut wird, zeigt, dass er den Inhalt kennen muss, sonst gäbe es keine Erbauung. Man weiß also den Inhalt und man ist auch verantwortlich für alles, was man sagt. Der Herr Jesus hat gesagt, wir sind verantwortlich für jedes unnütze Wort, das wir sprechen. Und wenn wir für das unnütze Wort verantwortlich sind, dann sind wir natürlich auch verantwortlich für die nützlichen Wörter. Das heißt, wir müssen auch davon Rechenschaft ablegen, aber er wird uns zur Rechenschaft ziehen für die unnützen Worte. Ja. Wenn aber jetzt jemand sprechen würde, ohne zu wissen, was er sagt, muss er wissen, alles, was aus dem Mund hervorkommt, er muss davon Rechenschaft ablegen. Wie kann er davon Rechenschaft ablegen, wenn er doch gar nicht weiß, was er überhaupt sagen will? Wenn er gar nicht weiß, was er formuliert hat in Gedanken? Das heißt, alle diese Argumente deuten ganz klar darauf hin, dass der Zungenredner weiß, was er sagt. Der Zungenredner ist ein Kundiger in seinem Denken. Er weiß Bescheid. Und deshalb soll er auch beten, dass wenn er spricht, dass er auch übersetzen kann. Wieso? Damit die anderen auch hören. Das steht in Vers, wo haben wir das? Deshalb bete er auch, Vers 13, danke. Ich bin im falschen Kapitel. Vers 13, darum, der in einer Sprache Redende bete, dass er übersetzen möge, denn wenn ich mittels einer Sprache bete, betet mein Geist und so weiter. Vers 12, so auch ihr, da ihr um Geisteswirkungen eifrig bemüht seid, suchet zur Erbauung der Gemeinde reich zu sein. Also es geht immer in diesem Thema, immer wieder um die Erbauung der Gemeinde. Und die Gemeinde wird nur gebaut und erbaut, wenn das übersetzt wird, Vers 16, Vers 17, denn dein Danken ist ja schön, der andere aber wird nicht erbaut, wenn es nicht übersetzt wird. Deshalb soll der Zungenredner auch beten, dass er übersetzen möge, dass Gott ihm auch diese Gabe geben möchte, dass er das, was er jetzt gesprochen hat, in dieser Fremdsprache herausgekommen ist, dass das auch übersetzt werden kann, sodass der Hörende weiß, was gebetet wurde und dann auch gebaut wird, aufgebaut wird. Das heißt, Das Zungenreden, das wir damals hatten im Neuen Testament, war ein Zungenreden mit vollem Bewusstsein und mit aktivem Geist. Das Zungenreden, das im 20. Jahrhundert neu aufgekommen ist, war ein Zungenreden, wo die Redenden wie ekstatisch geredet haben, geplappert haben eigentlich, und dieses Zungenreden, was da entstand, war nicht etwas, von dem sie wussten, was sie eigentlich tun und was sie reden, was sie sagen, ob sie loben oder danken. Und überhaupt nicht haben sie gewusst. Sie haben gesagt, das sprudelt einfach aus uns heraus und das ist so wunderschön. Sie konnten gar nicht wissen, was sie hier sagen. Es gibt zwei Wissenschaftler, ich habe mir das von Bruder Herbert Janssen sagen lassen, in Amerika gab es zwei Wissenschaftler, Tildal und Calvin, zwei Gläubige aus der lutherischen Kirche, die wurden beauftragt, das Zungenphänomen zu untersuchen, und zwar wissenschaftlich. Und die haben 10 Jahre lang wurden sie unterstützt, dass sie wissenschaftlich dieses Zungenreden untersuchen, und sie kamen zu dem Ergebnis, zu einigen Ergebnissen. Ein Ergebnis war, dass alle untersuchten Zungenreden, sie haben also hunderte oder tausende Zungenreden sie aufgenommen haben auf Tonband, alles das haben sie dann untersucht, ob es sich um eine Sprache handelt. Man kann ja in der Sprachwissenschaft kann man feststellen, ob etwas Geredetes eine Sprache ist oder ob es nur eine Wiederholung von Silben ist, eine sinnlose Wiederholung von Silben. Und sie haben, da gibt es gewisse Regeln aus der Sprachwissenschaft, wie Sprache aufgebaut ist, und sie haben das alles untersucht, sprachwissenschaftlich, und sie hatten keinen Fall dabei, wo sie eine echte Sprache hatten. Also es waren alles, was sie untersucht haben, das waren alles Gelalle, wiederholte Silben, die nichts sagen, die keine Sprache sind. Und das Zweite, sie haben dann auch die Tonbandaufnahmen genommen und haben diese dann vorgespielt anderen Leuten, die behauptet haben, sie können die Sprachen übersetzen durch den Heiligen Geist. Und dann nahmen sie also eine Aufnahme und haben sie dem ersten vorgespielt und haben dann notiert, wie die Übersetzung heißt. Dann gingen sie zum nächsten, haben das auch wieder vorgespielt, dieselbe, haben das wieder notiert, was die Übersetzung ist. Dann gingen sie zum dritten, haben sich wieder notiert, was die Übersetzung ist, und zum vierten. Und dann sind sie zu einer Reihe von Leuten gegangen und haben sie alles notiert. Und sie fanden keinen einzigen Fall, wo die Übersetzer das Gleiche übersetzten. Das heißt, es war immer was anderes. Das ist natürlich dann auch für diese Fälle, die sie untersucht haben zumindest, ein Beweis, dass das entweder der Übersetzer oder der Redner war nicht in Ordnung. Oder beide. Ja. Was aber das wichtigste Argument ist, viel, viel wichtiger, ein geistliches Argument, das Zungenreden der Moderne trat auf im Zeichen einer unbiblischen Lehre über den Heiligen Geist. Und auch natürlich im Zeichen von Auswüchsen, die sehr tragisch waren. Also Leute haben sich auf den Boden gewälzt und ekstatische Laute von sich gegeben und so weiter. Aber das Wichtige ist, dass die ganze Lehre, die ganze Zungenbewegung in Amerika und in Deutschland, 1900 glaube ich, war es in Amerika und 1906 oder so war es in Deutschland, diese ganze Zungenbewegung hat sowohl in Amerika als auch in Deutschland damals, war in Verbindung mit einer Lehre der Geistestaufe, also einer zweiten Erfahrung, einer unbiblischen Lehre über den Heiligen Geist, aufgekommen, und das sollte eigentlich jeden Christen zum Aufhorchen bringen. Aber noch ein Argument, das sehr wichtig zu beachten ist, dass Zungenreden in der Kirchengeschichte, wenn man das jetzt untersucht, wann kam das vor, von den Zeugnissen, die wir haben, dann stellt man fest, dass das Zungenreden aufhörte, es gab es nur im ersten Jahrhundert, und dann gab es das nicht mehr, mit Ausnahme der Montanisten. Die Montanisten waren eine Sekte in Nordafrika. Die haben aber nicht nur Zungen geredet, sondern sie haben auch furchtbare Lehren, also war eine ekstatische Gruppe, haben schlimme Lehren verkündigt, zählen also nicht hier zu einer echten christlichen Gruppe. Und ansonsten gab es noch das Zungenreden bei den Mormonen und auch bei ungläubigen, also ganz fremden Religionen, die gar nichts mit dem Christentum zu tun haben, gibt es auch Zungenreden, sodass man also von einem Phänomen sprechen kann, das immer wieder vorkam. Aber in der Kirchengeschichte, in der christlichen Kirchengeschichte, kam es nicht mehr vor bis im 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, entstand diese neue Bewegung im Zusammenhang mit der Pfingstgemeinde. Also all das zusammengenommen, muss man sagen, Finger weg vom Zungenreden. Die Frage, die mir gestellt wurde, können Sie in Sprachen reden? Nun, ich brauche gar nicht antworten, die Sache ist klar. Nein, und ich würde mich auch wundern, wenn ich in Sprachen reden könnte. Jetzt ist noch die Frage, ja, aber wieso? Es steht doch in der Bibel, dass es das gab damals, das echte Zungenreden. Wieso hat denn das aufgehört? Nun, in 1. Korinther 13 lesen wir einen interessanten Vers. Möchte ich lesen, 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe fällt niemals dahin, aber ob es Weissagungen sind, sie werden weggetan werden. Ob Sprachen, also Zungenrede, sie werden von sich aus aufhören. Das griechische Wort heißt hier, sie werden sich aufhören. Das kann man natürlich nicht auf Deutsch sagen. Das Wort heißt im eigenen Interesse aufhören. Das ist ein Mediumwort, wir sagen ein Reflexivwort. Ja? Das heißt ein Wort, das sich zurückbezieht. Man könnte am besten übersetzen, sie werden von sich aus aufhören, oder noch besser, sie werden abklingen. Das gleiche Wort wird verwendet in Apostelgeschichte 20, Vers 1, in der Mediumform. Apostelgeschichte 20, Vers 1, Vers 2. Nachdem der Aufruhr sich gelegt hatte, Vers 1, Entschuldigung, nachdem der Aufruhr sich gelegt hatte, da steht im Griechischen, nachdem der Aufruhr sich aufgehört hatte, also abgeklungen war, von sich aus aufgehört hatte. Das heißt, das Wort hier bedeutet, dass etwas von selber aufhört. Jetzt zurück zu 1. Korinther 13. Die Liebe fällt niemals dahin, sie bleibt ewig. Aber ob es Weissagungen sind, die werden weggetan werden. Nun, wann werden die Weissagungen weggetan werden? Das sagt er im späteren Kapitel, dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Sprachen, sie werden von sich aus aufhören. Und Kenntnis, sie wird weggetan werden. Also Weissagungen, so Prophetie, und Erkenntnis, also das Reden in Erkenntnis, Rede, wird weggetan, wenn der Herr Jesus wiederkommt, denn stückweise erkennen wir, also uns erkennen ist stückweise heutzutage. Ja. Wir erkennen nicht mit einem Mal, sondern immer nur aus Teilen, aus Stücken. Und das wird dann aufhören, weil dann werden wir ganz erkennen. Das heißt, das wird weggetan werden. Das heißt, wenn Jesus Christus kommt, dann wird diese Situation weggetan. Der Herr Jesus tut sie weg. Das mit den Weissagungen, das tut er weg. Und das mit der Erkenntnis, das tut er weg. Bei den Sprachen steht aber nicht, das tut er weg, wenn er wiederkommt, sondern das klingt ab. Es steht nicht im Text, wann, aber es klingt ab. Das heißt, es klingt vorher ab, bevor er wiederkommt. Sonst würde hier auch stehen, die Sprachen werden weggetan werden. Aber es klingt vorher ab. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass das Zungenreden irgendwann abklingt, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Und die kirchengeschichtliche Bestätigung ist tatsächlich so, es ist abgeklungen. Es hat aufgehört von sich aus und es kam nicht mehr vor. Und die andere Zungenbewegung, die im 20. Jahrhundert entstand, das hat nichts zu tun mit der Bibel, das habe ich erklärt vorher, das ist nicht dieses biblische Zungenreden. Folgedessen stimmt das überein mit der Bibel. Und noch ein Gedanke, in 1. Korinther 14, Vers 21, sagt der Apostel Paulus, was der Zweck des Zungenredens war. 1. Korinther 14, Vers 21 und 22. Im Gesetz steht geschrieben, in fremden Sprachen und mit fremden Lippen werde ich zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, sagt der Herr. Also der Gedanke ist, obwohl ich ihnen die Assyrer schicke, damals, die fremdsprachigen Völker, sie sind so rebellisch und so verstockt, sie werden nicht auf mich hören. Es kommt das Gericht. Und dann Vers 22 ist die Schlussfolgerung des Apostels, somit sind die Sprachen zum Zeichen nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Tatsache, dass es Zungenreden gab damals, war ein Zeichen für ein ungläubiges Volk, das rebellisch Gott gegenüber war, und zwar ein Zeichen, dass Gott ein Gericht schicken wird. Jetzt die Frage, welches Gericht kam denn? Das wurde geschrieben im Jahr 54 vor Christus, nach Christus. Welches Gericht kam denn? Gar nicht lange, nachdem dieser Brief geschrieben wurde, das Gericht über Jerusalem, 70 nach Christus, über ein ungläubiges, verhärtetes Volk, kam ein schreckliches Gericht. Und interessanterweise hat dann das Zungenreden, lesen wir nichts mehr in der Kirchengeschichte vom Zungenreden, als ob mit diesem Gericht der Zweck des Zungenredens, dass Gott hier ein Gerichtszeichen setzen wollte für dieses ungläubige Volk, erfüllt war. Und jetzt mit der Zerstörung Jerusalems war das nicht mehr nötig, es ist abgeebbt. Also das passt alles zusammen mit dem, dass also das Zungenreden, das biblische Zungenreden gar nicht mehr heute existiert. Man könnte auch fragen, ja und wie ist das mit den anderen Wundern? Das ist ein weiteres Argument. Die Wunder waren ja in ganz besonderem Maße gehäuft aufgetreten zu der Zeit der Apostel. Warum denn? Zur Zeit Jesu Christi, er selber hat Wunder getan und die Apostel haben Wunder getan. Warum denn? Weil die Botschaft der Apostel und die Botschaft Jesu Christi von Gott besonders bestätigt wurden durch übernatürliche Zeichen. Als das dann geschehen war, dass die Botschaft bestätigt war, dann sind auch die Wunder, auch die sonstigen Wunder, die geschehen sind, abgeebbt. Das heißt, es gab viel weniger Wunder. Das sieht man auch in der Apostelgeschichte. Aber ich möchte diesen Vers aus Hebräer 2 noch zitieren. Hebräer 2, Vers 1. Hier spricht der Hebräerschreiber: Deswegen haben wir umso mehr auf das zu achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest und bestätigt war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entrinnen, wenn wir ein derart großes Heil missachten? Hier geht es um das neue Reden Gottes. Das alte Reden war am Sinai, das neue Reden Gottes war in Christus. Und er sagt, wie werden wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil, also das Heil in Christus, missachten, welches seinen Anfang nahm, indem es verkündigt wurde durch den Herrn und im Weitergeben an uns von denen festgemacht wurde, die ihn gehört hatten, also bestätigt wurde, von denen, die ihn gehört hatten, das waren die Apostel, wobei Gott mit dazu Zeugnis gab, mit Zeichen und auch Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes, entsprechend seinem Willen. Hier ist davon die Rede, dass der Hebräerschreiber weist darauf hin, dass durch die Apostel damals Gott Zeugnis gab, das heißt, er bestätigte sein Wort mit Zeichen und Wundern. Das hat er ja auch vorausgesagt. Markus Kapitel 16 hat er ihnen gesagt, auch an anderen Stellen lesen wir das, dass das Wort bestätigt wurde. Markus 16, Vers, der letzte Vers, Markus 16. Jene gingen aus und verkündeten, Markus 16, Vers 20. Jene gingen aus und verkündeten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte, festmachte, durch die darauf folgenden Zeichen. Der Herr Jesus hatte den Jüngern vorausgesagt, das sind die Zeichen, die denen folgen werden, die an mich glauben. Er hat gesagt, in dieser ersten Zeit, ihr werdet das Wort verkündigen und in der ersten Zeit werden das die Zeichen sein. Vers 17, diese Zeichen werden denen, die gläubig geworden sind, mitfolgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen gar keinen Schaden antun. Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird gut mit ihnen werden. Hier ist davon die Rede, dass der Herr Jesus das vorausgesagt hat, was eintreten wird. Diese Leute, die ja so glaubten, und das sind die Zeichen, die denen, die gläubig geworden sind, mitfolgen werden. Also diese Zeichen sind ja dann alle eingetreten. Die Apostel gingen herum und auch andere, die haben Dämonen ausgetrieben, in Zungen geredet. Sie haben auch Schlangen aufgehoben, das hat der Apostel getan, Paulus in Malta. Oder Melite, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen gar nicht Schaden antun. Auch das soll scheint vorgekommen sein, das wissen wir nicht, wird uns nicht berichtet. Kranken werden sie die Hände auflegen, auch das wird berichtet in der Apostelgeschichte und es wird gut werden mit ihnen. Das heißt, alle diese Dinge sind dann auch tatsächlich eingetreten. Gott hat also vorausgesagt, diese Wunder werden folgen. Übrigens, diese Stelle wird oft missbraucht, Markus 16, besonders in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, weil gesagt wird, ja, da steht es ja, wir sollen Dämonen austreiben, da steht es, wir sollen in neuen Sprachen reden, da steht es, wir sollen Schlangen aufheben und so weiter. Steht nicht da, dass wir das sollen. Das wird geschehen, hat der Herr Jesus gesagt. Und keiner von den Pfingstlern tut ein tödliches Gift trinken, als ob Jesus gesagt hätte, sie sollen tödliches Gift trinken. Das wäre gefährlich. Das, was hier gesagt wird, ist im Griechischen indikativ. Das heißt, es ist nicht eine Befehlsform, sondern ein Bericht von dem, was geschehen wird. Das bedeutet aber nicht, dass alle Christen aller Zeiten immer alles das tun werden. Das hat er nicht gesagt. Das heißt, man liest dann mehr hinein in den Text, als der Text sagt. Das sind nur beispielhafte Dinge, die geschehen sind als Folge derer, die zum Glauben gekommen waren. Noch eine Frage, wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, ganz kurz. Wie ist es mit den Heilungen? Die Frage war, gibt es denn heute keine Heilungen mehr? Nun, In 1. Korinther 12 lesen wir von Gnadengaben des der Heilungen. 1. Korinther 12, Vers 28. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, danach Kraftwirkungen, also Wunderwirkungen, danach Gnadengaben des Heilens. Gnadengaben des Heilens. Hier ist es interessant, dass er hier die Mehrzahl verwendet wird. Das heißt, es gab immer dort, wo Heilungen geschahen, gab es eine Gnadengabe des Heilens. Das waren viele, viele Fälle, wo Gott die Gnadengabe des Heilens geschenkt hat. Überall, wo Heilung geschah, durch die Apostel oder wer das dann auch war, dort hat Gott also es geschenkt, dass Menschen geheilt wurden. Das bedeutet, dass jeder Fall eine Gnadengabe war. Gnadengaben des Heilens. Wir können nicht über Wunder verfügen. Christen können nicht über Wunder verfügen. Gott hat sich das vorbehalten, dass er entscheidet, wann ein Wunder geschieht. Das heißt, auch den der Herr mal verwendet hatte und ihm die Gnadengabe gegeben hatte, jemanden zu heilen, der muss auch beim nächsten Mal wieder die Gnadengabe bekommen von Gott, dass er auch den nächsten heilen kann, weil der Mensch nicht verfügen kann über die Wunder. Das liegt auch in der Natur der Sache, deshalb sind sie ja Wunder. Aber, und jetzt kommt das Wichtige, wir dürfen für Wunder beten. Das ist nirgends verboten in der Bibel, für Wunder zu beten. Wenn wir aber für Wunder beten, dann können wir das nicht immer im Glauben tun. Warum? Wir können nur im Glauben beten, wenn wir wissen, dass Gott jetzt ein Wunder tun wird. Im Glauben darf man nur beten, wenn man weiß. Man kann nicht sagen, ich rede es mir einfach jetzt ganz fest ein und ich glaube jetzt einfach daran. Das geht nicht. Ich kann auch nicht auf den See im Winter, auf den Teich hinausgehen, wenn die Leute sagen, nein, der ist noch nicht gut zugefroren, das ist nur ganz dünnes Eis. Und ich sage, ich glaube jetzt einfach. Ja? Ich muss mit Fakten leben und die Fakten sind die Verheißungen Gottes. Und ich kann nur glauben, wo ich eine Verheißung Gottes habe. Wir können nur glauben, wenn wir wissen, Gott hat das jetzt gesagt, dass das geschehen wird. Und wenn wir nicht wissen, wenn du nicht weißt, ob das im Sinne des Herrn ist und dass der Herr in diesem Fall heilen wird, dann kannst du nicht sagen, so im Glauben bete ich jetzt, jetzt wird der Herr heilen. Wer sind denn wir, dass wir das bestimmen? Und wie viele haben sich dann auch getäuscht. Aber wir dürfen bitten, wir dürfen um Erbarmen bitten, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die krank sind, wir dürfen auf alle Fälle, wir dürfen ihn auch, wenn wir wollen, die Hände auflegen. Aber wir dürfen nicht meinen, dass die jetzt gesund werden müssen. Denn wir haben keine Verheißung. Es gibt keine Verheißung in der Bibel, dass die Christen, wenn sie jemanden die Hände auflegen, dass sie dann gesund werden. Jetzt sagen sie, ja, aber doch, in Jakobus 5 steht doch ganz klar. Achten wir, was in Jakobus 5, Vers 15 steht. Jakobus 5. In Jakobus 5 möchte ich betonen, geht es nicht um Wunder, sondern es geht darum, dass wenn jemand krank zu Hause liegt und nicht zur Versammlung kommen kann, dann soll die Leitung der Gemeinde zu ihm kommen. Jakobus 5, Vers 14, ist jemand unter euch krank? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Und sie sollen, nachdem sie ihn im Namen des Herrn mit Öl gesalbt haben, über ihn beten oder für ihn beten. Und das Gebet des Glaubens wird den da Niederliegenden, also den Schwerkranken, der da im Bett liegt, wird den Schwerkranken heil machen oder gesund machen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er einer ist, der Sünden begangen hatte, wird ihm vergeben werden. Hier sind zwei Aussagen. Achten Sie genau darauf hin. Die eine Aussage ist, er wird gesund werden und die andere Aussage ist, es werden ihm die Sünden vergeben werden. Jetzt ist meine Frage, unter welcher Bedingung? Werden jedem einfach die Sünden vergeben werden? Der Text sagt nichts von einer Bedingung, oder? Der Text sagt nur, und wenn er einer ist, der Sünden begangen hatte, wird ihm vergeben werden. Was wissen wir aus der Bibel? Unter welchen Umständen werden Sünden vergeben? Die muss man ans Licht bringen.
die muss man bekennen. Das ist hier still im Stillen vorausgesetzt. Jakobus spricht hier in kurzer Form, ist ja klar, dass derjenige die Sünde bekennen muss. Das heißt, es wird im zweiten Satz, beim Sündverkehr wird was vorausgesetzt und im ersten Satz, das Gebet des Glaubens wird den Kranken gesund machen. Ja, unter welcher Voraussetzung denn? Automatisch jeden? Genau gleich wie im zweiten Satz eine Bedingung vorausgesetzt ist, ist auch im ersten Satz eine Bedingung vorausgesetzt. Welche Bedingung denn? Nun, wenn diese Krankheit aufgrund von Sünden geschehen ist und er seine Sünde ans Licht bringt, dann darf man damit rechnen, wenn der Herr diesen Menschen gezüchtigt hat, wegen der Sünde, die er nicht ans Licht gebracht hat, weil er was verborgen hat und der Herr nimmt ihn jetzt in die Züchtigung, schickt ihm eine Krankheit, jetzt lässt er Brüder zu sich kommen, jetzt beten sie mit ihm und er, wenn er gesündigt hat, bekennt er die Sünde, bringt ans Licht und wenn die Krankheit aufgrund von Sünde da gewesen ist, dann wird der Herr ihn aufrichten. Das kann Jakobus sagen, weil er weiß, der Zweck der Züchtigung war die Krankheit, jetzt wird die Sache in Ordnung gebracht, dann weiß er, dass Gott jetzt auch Gesundheit schenken wird. Das heißt, wir dürfen nicht meinen, dass Jakobus wisse, in jedem Fall wird der Herr heilen. Woher soll denn Jakobus wissen, dass der Herr in jedem Fall heilen wird? Das weiß er ja selber gar nicht. Das heißt, Jakobus selber setzt voraus, klar, wenn die Sache ans Licht gebracht wird, wenn die Krankheit deshalb kam, weil er gezüchtigt wurde und weil er Sünden verschwiegen hatte und da sie jetzt ans Licht gebracht wird, dann wird er gesund werden und wenn er diese Sünden und dann werden ihm die Sünden natürlich vergeben werden. Wir können letztlich nur dann im Glauben beten, wenn wir wissen, dass Gott hier jetzt handeln wird. Und das kann Jakobus auch. Auch Jakobus kann das nicht wissen, dass Gott in jedem Fall heilen wird. Aber wir dürfen beten. Jetzt gibt es viele Fälle, wo wir krank werden, vielleicht nicht wegen Sünde. Dann dürfen wir auch beten. Aber wir haben keine Verheißung, dass bei jedem Gebet der Kranke dann gleich gesund wird. Mancher wird vielleicht später gesund. Mancher wird vielleicht seine Krankheit behalten. Die meisten Krankheiten heilt Gott ja sowieso. Die meisten Krankheiten, die wir bekommen, heilt Gott. Mit Ausnahme von den Krankheiten, mit denen wir sterben. Die anderen heilt Gott. Das hat Gott so wunderbar eingerichtet. Und der Heilige Geist ist uns nicht gegeben, dass wir übernatürliche Erlebnisse im physischen Bereich machen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns an Gott zu erinnern, um uns mit Gott an die Sünde zu erinnern, um Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Und dann kann auch Heilung geschehen. Also, wir haben keine Verheißungen, aber wir dürfen beten. Gott ist barmherzig und oft hat eine Gemeinde das erlebt. Sie haben gebetet, der Herr hat gesund gemacht. Und oft hat es Gemeinde anders erlebt, die haben gebetet. Und dann, wir hatten das bei uns so, wir haben gebetet, eine Schwester war krebskrank. Und was geschah? Wir haben gedacht, jetzt beten wir und fasten wir, der Herr wird sie gesund machen. Nein, er hat sie nicht gesund gemacht. Und dann haben wir gebetet, Herr, lass sie sterben. Und sie hat gebetet, lass sie zu einem, Herr, lass mich ohne Schmerzen sterben. Sie hatte so Angst vor Schmerzen beim Tod. Und wissen Sie, was geschehen ist? Die Schwester war in der Versammlung. In der ersten Stunde hatten wir eine Zeit des Gebetes. Sie war da. In der Pause ging es ihr schlecht. Da haben zwei Schwestern sie nach Hause geführt mit dem Rollstuhl, haben sie ins Bett gelegt, während wir in der Versammlung waren, haben sie ins Bett gelegt und dann dreht sich die eine Schwester um noch was zu holen und dann sieht sie, die ist schon gestorben. Die war in einem Moment gestorben, so wie sie sich gewünscht hat. Der Herr hat das Gebet so erhört, ja, auf diese Weise. Nun, ich habe jetzt kurz ein bisschen überzogen, aber ich denke, das war ein wichtiger Punkt. Wir wollen an dieser Stelle enden und beten wir noch, stehen wir auf zum Gebet.